Ich lese aus Gottes Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles entsteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.
Guten Morgen. Ich wünsche mir total für diese Predigt, dass sie ein bisschen das bewirkt, was wir gerade in dem Lied gesungen haben in dem letzten. Dass unsere Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Und dass wir mehr begreifen, wie Gott ist. Wir gehen heute weiter in unserer Predigtserie Wie ist Gott? Und heute geht es, wie Anna schon gesagt hat, um die Eigenschaft souverän. Wie bei allen anderen Eigenschaften von Gott auch, gilt, wir können sie nicht einfach von uns her definieren. Nicht alles, womit wir diese Begriffe füllen, das passt auf Gott automatisch, weil wir die Begriffe menschlich füllen. Wir haben ein menschliches Verständnis von liebevoll oder zornig. Und wir denken, wenn es heißt, Gott ist liebevoll oder zornig, dann ist er so liebevoll oder zornig, wie ich liebevoll oder zornig wäre. Oder wie wir das von anderen Menschen kennen. Das ist aber nicht so. Gott hatte diese Eigenschaft nämlich zuerst. Er hat alle möglichen guten Eigenschaften in Reinform zuerst und immer. Er hat sie erfunden und er definiert sie. Wir haben einige dieser guten Eigenschaften von ihm, manchmal ein bisschen. Aber das Gute ist, das trennt uns nicht völlig davon, irgendwas von Gott zu wissen, weil Gott hat es einkalkuliert und damit kommt er klar. Wir dürfen uns dem ihn kennenlernen, so nähern, wie wir können. Und er hat uns ein Buch dafür gegeben, zur Verfügung gestellt, von dem er wollte, dass wir es haben und nutzen, um ihn besser kennenzulernen. Und deshalb lesen wir die Bibel und deswegen nutzen wir die für unsere Predigten und deswegen werden wir die heute Morgen nutzen, um Gott besser zu verstehen. Was sagt Gott selber darüber, wie er ist? Die Bibel ist unsere Primärquelle. Sie ist das erstaunlichste, intensivste und meistgelesene Buch der Welt. Lasst uns am Anfang ein bisschen darüber nachdenken, wie wir das Wort souverän füllen und wo es herkommt, um uns bewusst zu sein, woran wir denken und mit was wir es verknüpfen, was wir alles da reinlesen, um dann darüber nachzudenken, wie die Bibel dieses Wort füllt und wie es auf Gott passt und was es für uns bedeutet. Also, was das Wort souverän für uns bedeutet, unser Verständnis, dann was, wie die Bibel es füllt und was das bedeutet, wenn Gott so ist. Wenn man von einem Menschen sagt, dass er so ein souveränes Auftreten hat, dann meint man ja damit, dass er irgendwie überlegen wirkt und kompetent und dass sein Handeln sehr sicher wirkt und dass er zielstrebig ist. Oder nehmen wir an, jemand hat eine Aufgabe sehr gut gemeistert und wir wissen, dass er dieser Aufgabe mehr als gewachsen war. Er hatte alle Erfahrungen, alle Kompetenz, alle Fähigkeiten, die man dafür braucht und er hat sie beinahe mühelos bewältigt. Dann sagen wir, souverän gelöst. Ich wurde gestern noch daran erinnert, ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren und auf einmal stieg so eine Kontrolleurin ein. Und es macht mich immer nervös, auch wenn alles in Ordnung ist. Der Busfahrer, das macht mich zurzeit häufiger nervös auch, hatte einen unglaublich ruppigen und rasanten Fahrstil. Und sie schlenderte in einer Kurve mit Schlaglöchern entspannt durch diesen Bus, fast ohne zu wanken. Das sah auch sehr souverän aus. In der Politik ist Souveränität ja noch ein bisschen was anderes. Wir haben ein paar Jurastudenten unter uns und ich hoffe mal, ich sage nichts Falsches. Aber es ist die Eigenschaft einer Institution oder einer Person, der einzige Ausgangspunkt der gesamten Staatsgewalt zu sein. Also ein Punkt, eine Institution, alle Staatsgewalt, alle Entscheidungen, Möglichkeiten, Gesetze zu erlassen oder abzuschaffen, Entscheidungen für alle Bürger oder auch über alle Bürger hinweg zu treffen. Wie hoch Steuern sind, was rechtlich okay ist und was nicht. Was wer verdienen soll in manchen Fällen. In einer absoluten Monarchie wäre das so und das wäre dann der König oder die Königin, die oberste Kompetenz zur Machtausübung haben. Und da kommt der Begriff tatsächlich auch her. Und ich erzähle das jetzt nicht nur, weil es geschichtlich interessant ist, sondern weil es mit das prägt, wie wir das Wort verstehen. Nämlich das Wort souverän hat ein Mann namens Jean Bodin gefüllt oder geprägt, ein Franzose. Der lebte im 16. Jahrhundert. Und zu der Zeit gab es die Konfessionskriege, also Bürgerkriege zwischen Katholiken und Protestanten, die sich mit ihrem Glauben nicht einig waren. Und es war richtig schlimm. Und dieser Mann war der Überzeugung, dieser Bodin, dass Ordnung und Friede nur möglich sein würden, wenn es einen allein Herrscher geben würde, bei dem die Macht gebündelt ist und der alle Entscheidungsgewalt hat. Und diese Macht dann zum Wohl der Bürger einsetzen würde. Damit hat er quasi den Absolutismus beschrieben, der später als Epoche in die Geschichte eingehen würde. Und damals war diese Idee wirklich wünschenswert und eine gute Idee an sich, einem allein entscheidenden Herrscher Ordnung und Frieden anzuvertrauen. Heute sträuben wir uns ja so ein bisschen bei der Vorstellung, weil wir wissen, was Alleinherrscher in der Geschichte alles angerichtet haben schon. Und gerade wir Deutschen sind da ja gebrannte Kinder, was absolute Autoritäten angeht, weil uns unsere Geschichte gezeigt hat, wie ein Diktator diese Macht und Entscheidungsgewalt schier unbegrenzt gefühlt eingesetzt hat, zum schrecklichen Leiden von zig Millionen von Menschen. Und deswegen sind wir Deutschen ja so ein bisschen autoritätsscheu. Und auch sonst geht unsere Entwicklung, unsere gesellschaftliche ja dahin, dass wir möglichst frei und unabhängig von allem sein wollen und dass wir uns auf keinen Fall Willen von jemand anders aufdiktieren lassen wollen. Wir glauben an unsere individuelle Autonomie und die verteidigen wir auch. Niemand darf mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Vorschläge sind in Ordnung, aber mehr auch nicht. Niemand darf mich zwingen. So, der deutsche Staat darf so gerade noch eben Dinge bestimmen, weil es muss ja Ordnung herrschen. Aber auch da gilt ja, wenn uns irgendwas komisch vorkommt und es nicht so was Großes, Schlimmes ist, dann umgehen wir das. So, bestes Beispiel sind, glaube ich, rote Ampeln. Oder in meiner Studienzeit ganz am Anfang war ich gerade nach Marburg gezogen, so ein kleiner Ersti. Und in meiner WG klingelte auf einmal an der Tür. Und auf einmal war die ganze WG total unruhig und total hektisch. Und mach ihm nicht auf und lass ihn nicht rein. Und das war ja, was ist denn hier kaputt? Und dummerweise hat jemand aufgemacht und es kam ein Mann nach oben. Und es stellte sich raus, der war von der GEZ. Und ist tatsächlich abends um die Häuser gezogen, hat geklingelt und geguckt, ob sich auch alle gemeldet hatten. Und da waren einige von uns nicht der Meinung, sie müssten da irgendwas zahlen. So ohne Fernseher und Radio. Das haben ein paar von uns einfach nicht eingesehen. Diese Autorität über uns fanden wir nicht sinnvoll. Dagegen haben wir uns gewehrt und hätten ihn am liebsten gar nicht reingelassen. Also in unserem Verständnis verbinden wir oft absolute Autorität mit gefährlich oder mit Fremdkontrolle und einengend, mit Machtmissbrauch und Unterdrückung, mit Willen aufzwängen und Ausbeutung. Und das ist verständlich, weil die einzigen Vorbilder, die wir haben und die Erinnerungen, meist so sind, weil es alles egoistische Autoritäten waren, menschlich. Weil es Menschen sind und wir alle kleine Egoisten sind. Also so gebrauchen Menschen Macht immer wieder, aber bei Gott sieht das anders aus. Also die These ist, Gott ist souverän. Was heißt das? Dass Gott souverän ist, bedeutet erstmal tatsächlich etwas Ähnliches wie bei menschlichen Regierungen, nur in unendlich größerem Ausmaß und auf ausschließlich gute Weise. Es bedeutet, dass er in der Lage ist, alles zu tun, was seinem Willen entspricht und seine absolute Herrschaft über die Erde auszuüben. Er hat nicht ein Land, er hat die Welt. Und das macht Sinn, wenn man davon ausgeht, dass er sie geschaffen hat. Wenn er die Erde und alles, was auf ihr ist, ins Leben gerufen hat und hervorgebracht hat, dann kann er sie auch lenken und entscheiden, wie sie sein soll. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er hat unbeschränkte Macht zu tun, was er beschlossen hat, weil er allmächtig, allwissend und absolut frei ist. Niemand kann ihn davon abbringen oder daran hindern. Das beschreibt die Bibel an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im zweiten Buch Könige im 19. Kapitel. Da betet ein König zu Gott und sagt: O Herr, du Gott Israels, der du über den Engeln thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Oder in dem größten Liederbuch der Bibel, in dem Psalm, im 24. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Und es gibt noch einen Psalm, der das auch schön ausdrückt, oder einen anderen Aspekt davon, der 135.
Alles, was dem Herrn gefällt, das vollbringt er oder das tut er. Sei es im Himmel oder auf der Erde, im Meer oder in den tiefsten Tiefen. Gottes Souveränität bedeutet also, als Schöpfer gehört ihm alles und hat er das Recht und die Macht, alles zu tun, was er will. Als Schöpfer gehört Gott alles und er hat das Recht und die Macht, alles zu tun, was er will. Auch die Textpassage aus der Bibel, die wir im Programmheft abgedruckt haben, beschreibt ja diese Eigenschaften von Gott, die ihn souverän machen. Und diesen Text hat der Gemeindegründer und Prediger Paulus geschrieben, an Christen in Rom, deswegen heißt das Buch Römerbrief. Und dieser Brief an die Römer ist die umfassendste Theologie, also die umfassendste Lehre über Gott, die wir in der Bibel haben. Es gibt viele Theologen, die sagen, wenn du Gottes Nachricht an uns Menschen besser verstehen willst, lies den Römerbrief. Es geht um Gottes ganze Geschichte mit seiner Welt und uns Menschen. Es geht um seine Pläne und seine Entscheidungen. Und Paulus war selber noch nicht in Rom gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er hatte dort noch nicht persönlich gepredigt, obwohl er gerne da gewesen wäre. Und vermutlich zu unserem Glück, sonst hätte er das vermutlich nicht so ausführlich gemacht, diese ganze Abhandlung. Bis hierher im Brief hat Paulus darüber geschrieben, wie Menschen nach ihrer Trennung von Gott und mit ihrer Schuld trotzdem wieder zu Gott kommen können. Angefangen bei den Juden, die Gott als sein Volk auserwählt hat. Und dann, wie Gott später, als die Zeit dafür reif war, durch Jesus, seinen Sohn, es für alle Menschen möglich gemacht hat, zu seiner Familie, zu seinem Volk dazuzugehören. Und danach, nach dieser großartigen Beschreibung über 11 Kapitel der größten Geschichte der Welt, kommt dieser Abschnitt von heute. Paulus sieht Gottes Handeln und seinen Plan vor sich. Und das Einzige, was für ihn jetzt angebracht ist und was er jetzt passend findet zu schreiben, ist Gottes Größe und Weisheit und seine Entscheidungen mit Worten zu feiern und ihn anzubeten. Zu sagen, wie besonders, wie mächtig und gut er ist und dass ihm alle Ehre gehört. Um Gott zu beschreiben, braucht Paulus in unserem Text ja Worte wie unerschöpflich, unermesslich, tief, unergründlich, unerforschlich. Ziemlich viele Un-Wörter. Gott übersteigt unsere Vorstellungen und deshalb ist er eigentlich unbeschreiblich. Von ihm kommt alles, durch ihn besteht alles und alles hat in ihm sein Ziel. Willst du echten, unermesslichen Reichtum? Die ganze Welt steht Gott zur Verfügung. Suchst du viel Wissen und wirkliche Weisheit? Gott hat sie. Willst du die besten Entscheidungen? Gott trifft sie. Tausende Server weltweit speichern circa 16 Zettabyte an Daten. Diese Zahl hat mir erstmal nichts gesagt. Vielleicht einigen von euch auch nicht. Ein Zettabyte sind 1000 Exabyte. Ein Exabyte sind wiederum 1000 Petabyte und 1 Million Terabyte. Da war die erste Größe, die ich kannte. In 17 Jahren meines Lebens, seit ich Internet und einen Computer hatte und mit vielen großen und vielen Fotos und viel Musik habe ich es noch nicht geschafft, 1 Terabyte Datenvolumen zu füllen. Und 1 Terabyte mal 1000, mal 1000, mal 1000, vielleicht nochmal mal 1000, ich habe den Überblick verloren, ist 1 Zettabyte. 16 Zettabyte an Daten speichern wir weltweit gerade auf irgendwelchen Servern, die online liegen. Gott weiß mehr. Er stellt mehr Verknüpfungen her, er hat mehr Überblick, er wertet mehr persönliche Daten über uns aus und sieht mehr, als Google jemals filtern, lesen, mit Cookies auswerten oder mit unseren Webcams an Smartphones oder PCs, Laptops filmen kann. Und ich glaube, sowas in der Art meint Gott, wenn er in Jesaja sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Sein Wissen ist für uns unvorstellbar. Und seine Entscheidungen sind für uns unergründlich, sagt Paulus. Und ich vermute, mit dieser Aussage können die allermeisten Menschen mitgehen. Ich glaube, das ist eine der Aussagen über Gott, wo die größte Einigkeit vielleicht in der Menschheit besteht, dass wir Gott nicht immer verstehen, sofern wir an ihn glauben überhaupt. Dass seine Entscheidungen häufig nicht nachvollziehbar sind. Ein kleiner Einschub. Manche Christen vermitteln den Eindruck, sie verstünden Gott komplett oder sie wüssten alles über Gott. Wenn du jemandem begegnest, der diesen Eindruck vermittelt, glaub ihm nicht. Dieser Text sagt uns sehr deutlich, dass das nicht geht. Also so viel zur These, dass Gott souverän ist. Gott kann und er darf, ohne unser Einverständnis und auch wenn wir es nicht verstehen, weil er der Schöpfer ist, weil er sich alles ausgedacht hat. Ich weiß, dass wir in diesem Raum uns nicht alle darüber einig sind, dass das so ist. Vielleicht gehst du da gar nicht mit oder nur zum Teil oder hast noch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Man könnte ja sagen, okay, so ist er das. Souverän, das beansprucht er für sich. Gut, kann er ja machen. Aber warum sollte ich das glauben oder annehmen? Die Verse 34 und 35 sind für dich, wenn du da stehst. In diesen beiden Versen hat Paulus starke Zitate aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, verarbeitet. Und hier sehen wir, finde ich, etwas von der literarischen Schönheit und Kunst der Bibel als Schriftstück. Aber das ist hier kein Selbstzweck, sondern was Paulus hier zitiert, sind diese rhetorischen Fragen in diesen beiden Versen von zwei älteren biblischen Büchern, nämlich aus Jesaja und Hiob. Also die Verse, ich glaube, ihr habt die Zahlen drin stehen. Ja. Diese rhetorischen Fragen, die zitiert er. Und in Hiob, in dem Buch, ist die Situation die folgende, das ist eine etwas mystisch wirkende Geschichte. Der Teufel geht zu Gott und beschwert sich bei ihm, dass die Menschen ihn nur deswegen lieben würden, weil Gott ihnen Gutes tut und sie segnet. Und er sagt, sobald du damit aufhörst, werden die Menschen sich von dir abwenden und werden dich nicht mehr lieben. Und er fordert von Gott, dass er ihm das an einem Menschen, nämlich an Hiob, beweisen darf. Und Gott lässt es zu. Damit hat sich der Teufel einen der treuesten Menschen zu der Zeit ausgesucht, der Gott liebte und nach seinem Willen lebte und der auch sehr wohlhabend war. Und er geht hin und nimmt Hiob Stück für Stück alles, was er hat und ist. Seine Viehherden, also sein Geschäft, seinen Besitz und seine Versicherung. Er nimmt seine Kinder, die kommen durch Naturkatastrophen um, und seine eigene Gesundheit. Nur seine Frau und sein eigenes Leben darf er nicht antasten. Wie reagiert Hiob darauf? Wie geht er mit dieser Entscheidung von Gott um, das zuzulassen in seiner Souveränität? An dieser Stelle der Geschichte steht eins der beeindruckendsten Zitate aus der Bibel, finde ich. Und Hiob sagt im ersten Kapitel, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat mir alles gegeben, der Herr hat mir alles genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob akzeptiert Gottes Entscheidung, diese unfassbaren Verluste und Schläge in kurzer Zeit zuzulassen. Er nimmt Gottes Entscheidung an, obwohl sie ihn gerade alles gekostet haben. Weil er sagt, hey, Gott hat mir alles gegeben. Von ihm kommt alles. Er darf das entscheiden. Hiobs Leiden und seine Krankheit dauern dann eine Weile. Und es kommen ein paar Freunde ihn besuchen. Und am Anfang leiden sie einfach mit 7 Tage, sitzen die schweigend mit ihm da und leiden mit ihm mit. Das finde ich echt stark. Und dann fangen sie aber irgendwann doch an, können sich nicht mehr zurückhalten und vermuten, warum das passiert und dass Hiob bestimmt irgendeinen Fehler gemacht hat und dass das jetzt Gottes Strafe ist und zerreißen Hiob quasi in der Luft und vermuten stundenlang halt nämlich reden. Nein, das ist ja genauso das, was man von Freunden braucht, wenn man gerade am Boden ist. Und irgendwann in diesem Hin und Her ist Hiob am Ende seiner Kräfte. Er ist verzweifelt und krank, von dieser Krankheit geschwächt und zermürbt und innerlich abgekämpft. Er hat lange an Gott festgehalten und mit seinen Freunden diskutiert und sich verteidigt und Gott verteidigt. Aber irgendwann ist er einfach am Ende und klagt verzweifelt sein Leid. Er ist das Ganze müde und er rechnet damit, bald zu sterben. Aber das tut er nicht. Sondern Gott antwortet Hiob schließlich selbst. Und der Herr der Welt, um Hiob zu zeigen, wer er ist, um ihm zu zeigen, dass er der Urheber von allem ist und dass er deswegen auch die Entscheidungsgewalt und Macht über alles hat, stellt ihm einfach nur Fragen. Gott stellt Hiob Fragen. Wie in unserem Text in den Versen 33 und 34 stellt Gott Hiob einfach rhetorische Fragen, um etwas deutlich zu machen. Ich lese euch einige davon mal vor. Und diese Fragen könnten auch uns gelten. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder? Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du jedes Tageslicht hervorgerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Und Gott fragt Hiob noch weiter, hast du die Welt in deiner Hand? Weißt du, wie die Sterne geschaffen wurden? Wie Licht entsteht oder wie man ein Universum ordnet? Kannst du das Wetter so gestalten, dass auf der Erde Leben möglich ist? Letztendlich fragt Gott Hiob eigentlich, bist du der Schöpfer dieser Welt? Dann weißt du, was das Beste ist und was gute Entscheidungen sind. Oder bist du nicht der Schöpfer dieser Welt? Dann kannst du diesen Weitblick einfach nicht haben. Wir können diese Fragen weiterspinnen. Haben wir Menschen es in all den Jahrtausenden oder, wenn man die Zeit rechnet, so rechnet, Millionen von Jahren es geschafft, unsere Welt zu ordnen und in gute Bahnen zu lenken? Haben wir Menschen in all unserer Klugheit und Kreativität es geschafft, eine Welt zu schaffen, in der es allen gut geht? Haben wir alle Rätsel gelöst, die unsere Erde zu bieten hat? Ich meine das gar nicht zynisch, sondern diese Fragen sind ehrliche Fragen und ich glaube, wir müssen jede mit Nein beantworten. Wenn alles aus einer Explosion entstanden ist, sich über Jahrmilliarden Jahre entwickelt hat und wir die am weitesten entwickelte und intelligenteste Art sind, warum verstehen wir dann noch nicht alle Prozesse biochemisch, die uns doch so weit unterlegen sind? Wissen wir, warum wir leben? Was der Sinn unserer Existenz ist? Nein, wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gibt es auch keinen Sinn. Wenn sich alles durch Zufall entwickelt hat, dann geht es auch mit Zufall weiter. Und dann gibt es kein Ziel, außer dasjenige, das sich zufällig entwickelt. Und das ist kein Sinn, das ist Beliebigkeit. Wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gibt es auch keinen Sinn. Ich habe mit mehreren Leuten in letzter Zeit und zuletzt gestern gesprochen, die irgendwie das Gefühl haben, es gibt sowas wie das Schicksal. Irgendwie so eine Energie, die da irgendwas lenkt. Manches soll so sein, weil sie sich nicht vorstellen können, dass manche Begegnungen und manche Ereignisse einfach zufällig passiert sind. Manche würden von der Energie sprechen und andere einfach nur von Schicksal. Und ich kann gut verstehen, warum das leichter anzunehmen ist, als dass es einen Gott gibt, der tun darf, was er will. Dieser Gott dürfte ja Ansprüche stellen, wenn er alles gemacht hat. Und dieser Gott dürfte in seiner Welt ja bestimmen, wie sie funktionieren soll. Und dieser Gott wäre das Wichtigste auf dieser Welt, weil er der Ursprung und das Ziel wäre. Es ist leichter, an eine anonyme Macht zu glauben, als an eine Person. Wenn Gott wirklich Gott und allmächtig ist, was heißt das für mein Leben? Wenn Gott so ist, was bedeutet das dann für mich und für dich? Ich glaube, zuerst ist es eine Entscheidung, Gott Gott sein zu lassen. Zu entscheiden, Gott, du kannst und du darfst alles, weil alles von dir kommt. Ich muss da an meine Oma denken, die Mutter meines Vaters. Wiederum ihr Vater, das muss ein toller Mensch gewesen sein. Freundlich und liebevoll und noch nicht alt, um die 40. Da hat er einen Spaziergang gemacht bei uns im Wald, seine übliche Runde und kam nicht wieder, weil er einen Herzinfarkt hatte und einfach tot umgefallen ist im Wald. Das war ein unglaublich harter Schlag für die Familie. Meine Oma hatte noch einen Bruder, den Hans Gerd. Ein unheimlich sympathischer Mann, fröhlich, der hatte den Schalk im Nacken sitzen und der hatte eine tolle Frau und drei Kinder. Der ist keine 50 geworden. Vorher ist er, genau wie sein Vater, plötzlich gestorben. Das war ein Schock für die Familie. Und jeder Einzelne hatte die Wahl, sich zu entscheiden, das anzunehmen oder nicht. Die Wahl, wie jeder Einzelne damit umgehen wollte. Und meine Oma hat sich entschieden, Gott Gott sein zu lassen. Sie hat getrauert und gelitten und sie ist bis heute traurig, wenn sie davon erzählt. Aber sie ist nicht verbittert. Und ein Satz, den sie immer wieder sagt, der mich auch echt prägt, ist, es muss an ihm vorbei, bei Gott. Und sie meint damit, dass nichts passiert ist, ohne dass Gott es gesehen oder zugelassen hätte. Und wenn er es zugelassen hat, dann ist es letztendlich, wird es in Ordnung sein. Darauf vertraut sie, was auch immer das heißt und wie hart das ist. Aber dass Gott allmächtig ist und das Recht zu allem hat, heißt nicht nur für sie, dass sie nur Schweres aushalten muss und das heißt es für uns auch nicht. Gott hat ihr gleichzeitig ganz viel Gutes geschenkt. Also sie hat eine Familie, die sie liebt, die um sie herum ist und Enkel, die für sie das eine und alles sind. einen liebevollen Mann und ganz, ganz viele Reisen um die ganze Welt gemacht mit ihrem Wohnmobil. Und auch das gehört zu Gottes Souveränität, dass er Gutes schenkt, weil er sich entschieden hat, ihr gut zu tun und sie zu beschenken, weil er sie liebt. Sie ist dankbar für das Gute und sie nimmt das Schwere an und vertraut Gott. Und auch Paulus, der unseren Text von heute verfasst hat, der ist auch nicht naiv, wenn er das schreibt. Der ist nicht wohlbehütet aufgewachsen und hat noch nie was Schlechtes gesehen, sondern der ist im Gegenteil für seine Arbeit für Gott mehrmals ausgepeitscht und festgenommen worden. Der hat gehungert und echt gelitten. Der wurde mehrfach gesteinigt. Und trotzdem betet er an. Er betet Gott dafür an, so wie er ist. Warum kann er das? Warum kann Hiob sein Leid akzeptieren und Gott trotzdem anbeten? Und warum kann meine Oma trotzdem Gott lieben? Wir haben jetzt eine ganze Weile darüber nachgedacht, dass Gott alles kann und darf. Uns ist aber zu Recht mulmig, wenn da jemand über uns bestimmen darf, ohne dass wir Einfluss darauf haben, solange wir eins nicht wissen, nämlich ob dieser jemand für oder gegen uns ist mit dieser Macht. Und wenn Gott nur souverän wäre, dann wäre er tatsächlich furchtbar zu fürchten. Aber Gott ist gleichzeitig auch gut. Und das unterscheidet ihn von allen Autoritäten, die wir menschlich kennen. Gott ist absolut gut. Ich habe da ein Zitat gefunden. Wenn auch die Souveränität Gottes uneingeschränkt ist, so wird doch der Gebrauch seiner Macht durch seine anderen Eigenschaften bestimmt. Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Güte, Treue, Rechtschaffenheit und Liebe bestimmen alle Handlungen Gottes. Gott ist nicht nur souverän, sondern auch gut. Er hat erschaffen, ins Leben gerufen, zur Gemeinschaft, wunderschön und großzügig für uns. Und er erhält, er gibt und liebt und segnet. Das haben wir alles in unserem Text, diese Aspekte. Und er lädt ein zu sich, er ruft und wartet und bereitet vor, bis zu dem großen Tag, an dem er all seine Menschen zu sich bringen wird. Diese Geschichte mit Hiob kann man echt grausam finden. Wieso lässt Gott das zu, dieses Unrecht und diese Quälerei? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Gott Hiob alles wiedergegeben hat, was der Teufel ihm genommen hatte. Als Hiob Gottes Größe und seine Macht und Souveränität gesehen und anerkannt hatte, da hat Gott dem Ganzen ein Ende gemacht, hat dem Teufel Einhalt geboten und hat Hiob alles zurückgegeben. Seine Kinder, sein Haus, seinen Besitz, seine Viehherden. Und es war am Ende noch viel mehr als am Anfang. Und Gott hatte dem Teufel verboten, Hiobs Leben anzutasten. Er durfte ihn nicht töten. Mehrere hundert Jahre später hat Gott sein eigenes Leben nicht verschont, um das Böse zu besiegen. Jesus als Gottes Sohn hat sein Leben dafür aufgegeben. Und hier gab es die Erlaubnis, dass er nicht nur gequält werden durfte, sondern auch, dass er getötet werden durfte. Für uns. Gott ist souverän, aber als Jesus auf die Erde kam, wurde er ein kleines Baby. Und Gott ist unbegreiflich und wir können ihn nicht mal verstehen. Aber in Jesus, der Gott war und dann Mensch wurde, ist Gott so greifbar und so verständlich geworden, wie ein Gott nur greifbar und verständlich werden kann, glaube ich. Er hat seinen Reichtum aufgegeben, von dem Paulus spricht. Er hat sich für uns begrenzt, obwohl er vorher unbegrenztes Wissen hatte. Er hat seinen eigenen Willen losgelassen und dem großen Plan untergeordnet aus Liebe. Und er ist für uns gestorben und hat seine Macht aufgegeben, um uns wieder in Verbindung zu bringen zu Gott, dem Vater und Schöpfer. Aber er hat sie nicht nur aufgegeben, sondern in ihm ist immer beides. Das Loslassen und das, ihm gehört es aber eigentlich. Und Jesus hat seine wahre Souveränität, seine Macht über alles Böse gezeigt, als er vom Tod wieder auferstanden ist. Das ist auch wieder sowas, was unser Verstand eigentlich nicht greifen kann. Aber wenn Gott Schöpfer ist und Leben schaffen kann, kann er auch den Tod nochmal besiegen. Ein Aspekt, was ich schön finde, ist, was Jesus uns damit auch sagt, wir müssen nicht immer souverän auftreten. Wir müssen nicht immer alles unter Kontrolle haben. Und das können wir auch gar nicht, weil wir Menschen sind. Und dafür ist Gott Gott, dass er das schon kann. Bei Jesus kommt das auf so faszinierende Weise zusammen. Er ist gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott gewesen. Und seit er wieder auferstanden ist, ist er souverän wieder und mächtig und herrscht als König. Und er weiß gleichzeitig aber, wie es ist, Mensch zu sein und begrenzt zu sein und Schwäche zu haben. Und dazu gibt es einen wunderschönen Vers in der Bibel, im Hebräerbrief, im 4. Kapitel. Jesus ist ja nicht ein Vermittler zwischen Menschen und Gott, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir müssen nicht immer souverän sein oder auftreten nach unserem menschlichen Verständnis. Das ist Jesus für uns schon. Und er hat alles im Griff, was wir nicht im Griff haben können. Wenn Gott nur gut wäre und nicht souverän, dann wäre Gott eine nette Option, aber nicht zwingend notwendig, wie so ein Hobby. Und wenn Gott nur souverän wäre, aber nicht gut, dann wäre er schrecklich. Aber weil Gott wirklich souverän und gut ist, dann können wir ihm absolut vertrauen. Weil wenn das so ist, dann ist die einzig logische Folgerung, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen und ihn anzubeten. Denn dann hat er wirklich alles in der Hand, auch unser Leben. Und dann ist er auch am besten in der Lage, es zu leiten, und zwar zu unserem Besten. Und dann ist er die Quelle von allem Guten für uns. Und deshalb konnte jemand ein Lied in der Bibel schreiben, im Psalm 87, sie alle werden tanzen und singen, alle Quellen, von denen ich lebe, sind in dir. Wenn Gott souverän und gut ist, dann ist die einzig logische Folgerung, ihm mein ganzes Leben anzuvertrauen und ihn anzubeten. Genauso tut Paulus ja zum Ende unseres Textes. Er geht von einer langen theologischen Argumentation, ich schätze, meine Argumentation war auch relativ lange, in seinem Brief geht zu demütigem Staunen über Gott. Woher kommen wir? Was hält die Welt zusammen? Und wozu leben wir? Das sind die größten Fragen der Menschheit. Und dieser Text gibt zum Ärger des postmodernen Menschen eine eindeutige, herausfordernde und die einzig gute und sinnvolle Antwort. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.